Und jetzt können wir sagen, bis zur Hälfte des Römerbriefes gekommen, denn der Römerbrief hat ja 16 Kapitel und jetzt sind wir bei dem 8. Kapitel angelangt und wir wollen heute auch nicht weiter darüber hinausgehen. Wir wollen den Rest des 8. Kapitels, eben wir sind ja gestern bis Vers 17 gekommen und wollen jetzt Vers 18 bis Vers 39 besprechen und wir werden dann unserer nächsten Bibelarbeit ein Stückchen überspringen, und zwar das Stückchen, was sich insbesondere mit der Stellung Israels heute beschäftigt. Das werde ich so etwas kurz zusammenfassen, möchte aber trotzdem dann empfehlen, da hineinzuschauen und das zu lesen. Ich möchte, bevor wir näher in den Text einsteigen, die Verse 18 bis 39 lesen aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht mit Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er nicht auch. Wenn wir aber etwas hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber, die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottes gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen die Auserwählten Gottes Anklagen erheben? Gott ist das, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendetwas noch irgendein Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit zu den Versen, die Paulus hier im 8. Kapitel des Römerbriefes und schreibt. Ich habe dieses Kapitel, diese Verse, die wir betrachten wollen, den Titel gegeben, Nie mehr allein, der beste Partner. Und da wollen wir uns auch noch etwas näher Gedanken machen. Allerdings, bevor wir dann auf diese großen Verse am Ende des 8. Kapitels zu sprechen kommen, haben wir vorher auch noch einige schwierige Gedanken vor uns und einige Entgegnungen, die Menschen damals auf die Ausführungen des Paulus gehabt haben, soweit wir sie bisher gehört haben. Wir haben uns ja gerade in den letzten Stunden damit beschäftigt, welche Wirkung das Gesetz hat. Das Gesetz der Werke, das Gesetz des Glaubens, der Heilige Geist, der uns führt. Und wir sind dann dazu gekommen, zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gesetz der Werke uns eigentlich nur verurteilen kann. Dass wir nicht durch das Einhalten bestimmter Gebote zu Gott kommen können und vor Gott gerechtfertigt werden können. Dann haben wir uns mit den Ansprüchen auseinandergesetzt, mit den Entgegnungen. Ja, wofür brauchen wir das Gesetz überhaupt noch? Sollen wir denn jetzt einfach weiterhin sündigen? Ist das Gesetz für unser Leben notwendig? Und dann haben wir gesehen, nun, das Gesetz kann uns eine Richtlinie geben. Das Gesetz zeigt uns, dass wir sündig sind. Es macht uns nicht sündig, sondern es zeigt uns, dass wir sündig sind. Und nun geht das Ganze ein Stückchen weiter. Wenn nämlich wir nicht durch das Einhalten der Werke gerecht werden können, wenn aber diese Gesetze und Werke gut sind zu halten, dann ist die Frage dahinter, können wir überhaupt etwas dazu beitragen, um errettet zu werden, um vor Gott gerecht angesehen zu werden? Und da wird Paulus in diesen Versen darauf antworten, nun eigentlich können wir gar nichts dazu beitragen. In der Theologiegeschichte, in der Kirchengeschichte hatten sich immer wieder Theologen auseinandergesetzt und gesagt, nun können wir nicht vielleicht ein bisschen doch dazu beitragen. Man nannte das dann Pelagianismus. Und dieser Pelagius, der hatte eben behauptet, ja, dadurch, dass wir einen freien Willen haben, können wir ja mit unserem freien Willen uns auf die Seite Gottes stellen. Und dann haben wir ja doch was dazu beigetragen, dass wir errettet werden. Da ist doch eine Tat, auch wenn es nur eine ganz kleine ist, der ausschlaggebende Punkt ist, dass wir errettet werden. Und dann hat daraufhin schon in den ersten Jahrhunderten Augustinus und später auch Luther darauf geantwortet und gesagt, nein, da ist gar kein freier Wille, denn auch unser Wille ist gefallen mit dem Sündenfall, wie wir ihn am Anfang der Schöpfungsgeschichte lesen. Da ist der ganze Mensch gefallen mit seinem Körper, mit seinem Willen und auch mit seiner Seele. Es ist nichts Gutes im Menschen. Also ist da die Antwort, wie kann der Mensch denn nun zu Gott kommen? Und die Antwort, die uns Paulus hier gibt, weil Gott zuerst einen Schritt auf den Menschen zutut. Da ist nicht der Mensch, der durch sich selbst erkennen kann, ich muss jetzt dieses oder jenes tun, um zu Gott zu kommen. Nicht durch Werke und auch nicht durch eine Form der Willensentscheidung oder sonst etwas, sondern es ist ganz Gottes Wirken. Gott kommt auf uns zu und wir reagieren eigentlich nur darauf, was Gott uns gesagt hat. Und so finden wir verschiedene Hinweise. Im Hiob-Buch lesen wir beispielsweise, dass Gott jeden Menschen 2 oder 3 Mal ruft in seinem Leben. Und da ist dieser Ruf Gottes, von dem auch Theologen in unserem Jahrhundert unter anderem eben Karl Barth gesagt haben, das war eine der guten Sachen, die Karl Barth gesagt hat, der Mensch ist auf Erden und Gott ist im Himmel. Und der Mensch hat gar keine Chance, irgendwie zu Gott zu kommen. Jeder Versuch, vom Menschen aus zu Gott zu kommen, hat er gesagt, das ist Religion. Und so gibt es auch christliche Religion. Christliche Religion heißt zum Beispiel beim Katholizismus, wenn du diese Wallfahrt tust, wenn du den Rosenkranz betest, wenn du regelmäßig zur Beichte gehst, dann wird dich Gott akzeptieren. Oder das kann auch im evangelischen Bereich sein, eben wenn du dieses oder jenes tust, so oft zum Gottesdienst gehst oder deine stille Zeit so und so tust, dann wird dich Gott erretten. Aber wir haben ja heute Morgen schon gehört, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Dass wir zwar in der stillen Zeit und im Gottesdienst und in der Gemeinschaft mit anderen Christen die Nähe Gottes suchen, aber dass das nicht das ist, was uns errettet. Und dann war die Antwort von Karl Barth, Gott spricht senkrecht von oben auf uns zu. Er redet uns an in seinem Wort. Und er sagt, das Wort Gottes, das ist die Bibel, das Wort Gottes ist Jesus Christus und das Wort Gottes ist die Predigt, die an uns gerichtet wird und durch die Gott zu uns sprechen kann. Und da sagt er, und dann werden wir getroffen von dem Wort Gottes und müssen darauf reagieren. Irgendetwas müssen wir tun. Wir sind vor eine Entscheidung gestellt Und der können wir nicht ausweichen. Entweder sagen wir, ja, ich will das annehmen und akzeptieren, was Gott gemacht hat, aber dann ist es nicht mein Wille, sondern es ist bloß das Antworten auf die Frage Gottes, auf das, was er direkt an mich richtet. Ich kann nicht jederzeit sagen, also jetzt will ich gerade einmal zum Glauben kommen, sondern es muss da zuerst das Wort Gottes an mich sein. Und da haben wir ja auch das Geheimnis, dass es Zeiten gibt, in der ein Mensch nicht mehr zum Glauben kommen kann. Dass wir irgendwann sagen können, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Paulus spricht ja davon, dass Menschen auch verstockt werden können innerlich, dass sie nicht mehr, irgendwann gibt es ein zu spät für jeden Menschen. Und weil Gott nicht immer zu uns in gleicher Weise spricht, und dann sollten wir diese Zeit nutzen und antworten darauf und Gott Ja oder Nein sagen. Und wenn wir keine Antwort geben, nun, das ist ja dann genau das Gleiche, als wenn wir das ablehnen. Nicht? Das ist ja ähnlich. Sie kennen vielleicht das Beispiel, als wenn nun jemand zu mir kommen will, zum Geburtstag. Gestern hatten ja zwei Schüler Geburtstag und dann gebe ich ihnen ein Geschenk und nun, was können diese Schüler machen? Sie können Danke sagen, ja, aber was das Wichtige, was sie erstmal noch machen müssen. Noch haben sie das Geschenk ja nicht, ich gebe es ihnen, ich reiche es ihnen entgegen. Sie können es annehmen oder ablehnen, oder was können sie noch machen? Wegschmeißen könnten sie auch, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber es gibt aber noch eine Möglichkeit, was die meisten Menschen nämlich heute tun. Ja. Was tun denn die meisten Menschen heute? Wenn die meisten Menschen sind das Atheisten, die sagen, also nein, keinem Fall, Gott ist Unsinn. Ja, die meisten Menschen heute, habe ich den Eindruck, die ignorieren das einfach. Die tun so, als ob ich da gar nicht stehen würde, gehen an mir vorbei, nicht? Die sagen nicht ja und nicht nein und genauso bei dem Angebot Gottes auch. Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, das sind keine bekennenden Atheisten, die kämpferisch sagen, nein, es gibt keinen Gott und Jesus hat nie gelebt. Sondern die meisten sagen, ja, vielleicht könnte das ja so sein und gut möglich und es ist ja schön, dass es die Kirche gibt, aber ja, also im Moment will ich mich da nicht entscheiden und das hat ja auch Zeit und ja, mich betrifft das ja nicht so. Die meisten Menschen sind irgendwie dazwischen, nicht? Die wollen keine Entscheidung treffen. Aber wenn jetzt jemand keine Entscheidung trifft, wie ist denn das Ergebnis? Gar keins. Das Ergebnis ist eigentlich genau das gleiche, als wenn ich es ablehnen würde, nicht? Denn das Geschenk habe ich nicht. Und das Geschenk Gottes an uns, das ewige Leben, die Reinigung und Befreiung von der Sünde, die Gott uns entgegenstreckt, so wie Karl Barth das eben gesagt hat, wie er senkrecht von oben zu uns spricht und uns sagt, willst du das haben, willst du zu mir umkehren? Und die Menschen, die dann einfach ignorieren, die dann sagen, die dann daran vorbeigehen, sich gar nicht darum kümmern, versuchen, diese Stimme Gottes, die zu ihnen gesprochen hat, zu unterdrücken, bei denen ist es genau das Gleiche, als wenn sie es ablehnen würden. Also eine Entscheidung treffen wir, wie auch immer. Es gibt keine neutrale Position bei Gott. Es gibt nicht ein nun mal sehen und vielleicht einmal später. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und dann kommt Paulus in diesem Kapitel, ich will jetzt erstmal nur so den Überblick bekommen, damit wir dann die einzelnen Verse auch gut einordnen können. Und dann kommt Paulus zu der herrlichen Erkenntnis, dass er sagt, wenn wir uns nicht auf uns selbst verlassen müssen, wenn Gott schließlich sich für uns entschieden hat, auf unserer Seite steht, dann kann uns in unserem Leben nichts mehr passieren. Wenn ich nur angewiesen bin auf meine Willensentscheidung, wenn ich nur angewiesen bin auf meinen Glauben, auf meine Festigkeit im Glauben, dann könnte mir alles Mögliche passieren. Dann ist gar nicht gesichert, wie wird nun mein Leben weiter aussehen. Dann kann mich jede Gefahr und jede Macht, von der hier Paulus schreibt, kann mich erschüttern und in Zweifel hineinbringen. Aber wenn ich weiß, dass Gott ja auf meiner Seite steht, dass Gott sich für mich entschieden hat, dann eben diese große Frage, ist da überhaupt noch etwas, was mich trennen kann von der Macht Gottes und von dem Willen Gottes? Und Paulus sagt dann, nein, da ist nichts. Warum nicht? Dazu wollen wir in der Folge noch kommen. Jetzt wollen wir Vers für Vers vorgehen und uns genauer anschauen, was Paulus uns dort in dem 8. Kapitel des Römerbriefs zu sagen hat. Wie gesagt, noch einmal der Titel, nie mehr allein der beste Partner. Aber nur der beste Partner, wenn wir auch in Kontakt mit diesem Partner kommen. Wenn ich mal ein irdisches Beispiel dafür nehme, wenn ich mein Ja-Wort gegeben habe, nicht? Also da könnten wir ja auch noch diesen Vergleich wieder ziehen. Wenn ein junges Paar vor dem Standesbeamten oder eben vor dem Pfarrer tritt und dann er sie fragt, eben willst du diesen und jenen heiraten und ihm treu sein und so weiter, ja, dann kann er Ja oder Nein dazu sagen, nicht? Und was passiert, wenn er nichts sagt? Sind sie ja verheiratet oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Da sehen wir, es ist wieder das gleiche Beispiel, wenn wir zu Jesus nichts sagen, wenn er zu uns kommt und sagt, so, ich will dich heiraten. Also als Beispiel nur, nicht? Er heiratet uns natürlich nicht, aber es ist auch eine Beziehung, eine enge Beziehung, in die wir hineintreten. Dann passiert auch nichts. Und da kommt es dann auch darauf an, wie wir auf dieses Wort Jesu antworten und wie wir in diese Liebesbeziehung mit Jesus Christus eintreten. Also, das wollen wir uns im Kommenden noch näher uns damit beschäftigen. Aber jetzt versuchen wir Stück für Stück voranzugehen, uns voranzutasten. Ich beginne mit Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das war Vers 19. Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Soweit, hier ist ein Gedanke, den Paulus vorab dahinstellt. Und da sagt er und stimmt zu, wir sind in der gegenwärtigen Zeit in einer Zeit des Leidens. Es geht schwer, als Christ zu leben. Wir haben Anfechtungen. Wir leben in einer gefallenen Welt, einer gefallenen Schöpfung, die sich dadurch ausdrückt, dass, wie wir es gestern gesehen haben, es ganz natürlich ist, dass Menschen aufeinander losgehen, dass Menschen schlecht zueinander sind. Das ist etwas, über das wir uns nicht wundern müssen und wo Paulus hier auch sagt, das ist ein Zeichen dieser Welt. Das ist das Leiden, was in dieser Welt drin ist, aber er sagt, das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Das hat gar keine Bedeutung mehr, wenn wir an die zukünftige Herrlichkeit denken, die uns Gott verheißen hat und nicht die er nur verheißen hat, sondern die er uns auch offenbart hat, uns ein Stück weit dort hineinnimmt und uns schon ein Angeld dafür gegeben hat, nämlich der Heilige Geist, der in uns wohnt. Es ist nicht ein Hoffen, ein blindes Hoffen auf irgendeine unbestimmbare Zukunft, sondern es ist ein tiefes inneres Wissen, es ist ein Zeugnis des Heiligen Geistes, der uns gewiss macht, so wie der Heilige Geist, so wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, so wie er Jesus Christus erneuert hat und aus dem Grab herausgerufen hat, genauso wird er auch die Erde erneuern und wird uns in der Ewigkeit bei Gott behalten, uns neues Leben schenken. Und dann ist da das sehnsüchtige Warten, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, die auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. Die Söhne Gottes, das haben wir ja gestern gehört, das sind wir. Wir, die wir, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, Kinder Gottes geworden sind. Eben auch die Frauen sind dann hier Söhne Gottes. Wir haben uns ja gestern darüber unterhalten, dass das die Stellung meint, diese nahe Beziehung zu Gott, deshalb von Söhnen Gottes steht. Und das heißt, die sollen offenbar werden, dass wir offenbart werden sollen. Und das wird passieren, wenn Jesus Christus einmal wieder auf die Erde kommen wird. Wir wissen, dass das passieren wird und dass es nahe bevorsteht, wenn wir die Zeichen anschauen, die wir im Matthäus-Evangelium lesen können, bei den Endzeitreden Jesu. Eben, da sind ja Zeichen angegeben, Kriegswirrnisse, Seuchen, dass eine die anderen erschlagen werden und so weiter. Paulus erwähnt auch, dass dann eben, wie wir gelesen haben, schon im Römerbrief, die Eltern ihren Kindern ungehorsam sein werden, dass man sich nicht mehr nach den Geboten Gottes richtet, dass dann da und dort Menschen auftreten werden und sagen werden, hier ist Gott, hier ist Jesus Christus, hier mir müsst ihr nachlaufen. Und das sind ja Ereignisse, die wir heute beobachten können. Das Volk Israel, was 1948 zurückgekommen ist in das verheißene Land, was niemand für möglich gehalten hätte, wo jeder gedacht hätte vor 100 Jahren, das ist ein Träumer, der so etwas behauptet. Das ist unmöglich, dass so etwas passiert. Wo selbst eine der größten Staaten, eben Deutschland, versucht haben, in Europa die Juden auszurotten. Und gerade dieses Anrühren des Augapfel Gottes, wo wir das ja in einem Vergleich sehen, wer meinen Augapfel anrührt, eben das Volk Israel, der nimmt es mit mir auf, sagt Gott. Und da haben wir gesehen, gerade diese Initiative, das Volk Israel soll vernichtet werden, hat Gott umgelenkt sozusagen, um dann die Juden nach Israel zu führen, ihren Staat zu gründen. Wo selbst Gott das, was wir in unserem Herzen Schlechtes denken, hinterher zum Guten seines Planes führt. Da sehen wir, es ist die letzte Zeit, ist nahe und bald wird Jesus wiederkommen. Bald können wir erwarten, dann werden wir als Söhne Gottes, als Kinder Gottes offenbar werden. Jetzt, wo vielleicht noch manche in unserer Umgebung sagen, nun was ist denn der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? Die leben doch genau auf der gleichen Stufe. Natürlich, jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, kann das nicht erkennen. Der hat ja keine Beziehung zu Gott. Der hat keine Augen für die Wirklichkeit Gottes. Aber wenn einmal Jesus Christus kommen wird, dann werden das alle Menschen sehen, dann werden alle Menschen erkennen, wo dieser Unterschied liegt. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Hier sehen wir, dass es nicht nur wir als Menschen sind, sondern dass die ganze Schöpfung unter dem Sündenfall leidet. Und wir erinnern uns dabei aus 1. Mose 3, Vers 17, in dem Fluch, den Gott über den Adam spricht, da heißt es dann, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und dann Vers 18, und Dornen und Disteln wird er sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Das als nur einer der Hinweise, die zeigen, in die Schöpfung hinein ist durch den Sündenfall des Menschen die Sünde in die ganze Schöpfung gekommen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, wie wir ja auch in Vers 21 lesen, die Schöpfung will befreit werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Auch der Tod, die Vergänglichkeit in der Schöpfung ist ein Ergebnis des Sündenfalls. Nicht nur die Menschen sterben aufgrund ihrer Sünde, ihrer Rebellion gegenüber Gott, nicht nur geistlich, nicht nur körperlich, sondern auch der Tod, den wir in der Welt vorfinden, ist ein Ergebnis des Sündenfalls. Und da lesen wir ja im Jesaja, dass es einmal eine Zeit geben wird, in der eben Lamm beim Löwe liegen wird und das Kind an der Höhle der Otter spielen wird. Das ist eine Zeit, in der es keinen Tod mehr gibt, in der wir nicht Angst haben müssen, um unser Überleben zu kämpfen und uns durchzusetzen, sondern in der wir vorbehaltlos der ganzen Schöpfung Gottes gegenübertreten können, sie wieder ihre ursprüngliche Stellung bekommt, die sie gehabt hat, als Gott sie geschaffen hat. Und die Schöpfung wird frei werden von dieser Unterdrückung, von der Knechtschaft der Sterblichkeit, von dem Bösen, was die Erde beherrscht, wenn eben Jesus Christus kommt, wenn wir mit ihm herrschen werden. Und da sagt Paulus schon da, die Schöpfung seufzt darüber, stöhnt darüber. Und wie merken wir heute, wie die Schöpfung stöhnt unter dem Sündenfall? An den Tieren merken wir es da, wo wir sie ihnen begegnen. Das merken wir an der Umweltverschmutzung, von der wir ja gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel mitbekommen haben. Und wenn wir wissen, eben wie Tiere vernichtet werden, tagtäglich ja Tierarten aussterben, eben weil der Mensch sie aussterben lässt. Da merken wir, die ganze Schöpfung leidet tatsächlich unter dem Sündenfall, den es gegeben hat. Auch die Grausamkeit der Tiere untereinander, nicht nur des Menschen zu den Tieren. Auch da sehen wir, die Schöpfung leidet daran und seufzt und wartet auf die Stunde, wenn Jesus Christus kommt und sie von dieser Unterdrückung befreien wird. Ja, dann lesen wir ein Stückchen weiter. Eben die Erstlinkgabe des Geistes, da habe ich ja darauf hingewiesen, das ist eben der Heilige Geist, der uns das Angeld gibt, der uns die Garantie gibt, Gott wird einmal alles erneuern, dass wir seufzen in dieser Zeit, dass wir auch diese Erlösung erwarten. Ich denke, das ist tatsächlich da. Mir geht es manchmal so, wenn ich in der Zeitung lese oder wenn ich sehe, wie Menschen miteinander umgehen, dann kann ich da, wie man so schön sagt, die Hoffnung auf die Menschheit verlieren. Nicht? Dann denke ich mir, wie ist das doch unwirklich auf der Erde? Wie schön könnte es doch sein, wenn Menschen und auch wenn immer mehr Christen so leben würden, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Wie gut, wie in welcher Harmonie könnten wir zusammen leben? Wie könnten wir voneinander profitieren dabei auch, wenn wir uns helfen und unterstützen, uns aufbauen und ermutigen, statt uns niederzudrücken, zu kritisieren und fertig zu machen, unsere eigene Selbstsucht in den Vordergrund zu stellen. Das ist natürlich noch viel mehr bei Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Aber da sehen wir, da ist dann innerlich, zumindest bei mir, die Sehnsucht manchmal, denke ich, nun, wie wird es einmal bei Gott sein? Da wird das alles nicht mehr sein. Da werden wir nicht mit diesen Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen haben. Da sind wir nicht mehr in dieser, ja, nicht mehr angefochten, da ist eben auch nicht mehr unser alter Mensch, der uns immer wieder ziehen will und sagen will, nun tu das doch, wie wir ja bei Paulus gelesen haben, der das Gute will und dann doch das Schlechte tut. Aber wo wir jetzt den Heiligen Geist haben mit der Kraft, wir können es verändern, aber so stückweise, nicht? Dann irgendwann die Sehnsucht nach, was wäre, wenn das sich alles auf einmal jetzt ändern würde. Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht, Wenn wir aber hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir haben noch an einigen weiteren Stellen im Neuen Testament den Hinweis darauf, dass die Hoffnung, in der wir leben, dass das etwas ist, was wir natürlich nicht sehen können. Im 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es beispielsweise, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Und das ist ja auch ganz klar. Wenn jemand jetzt sagt, ich hoffe, dass draußen schönes Wetter ist. Das ist Unsinn, das merken wir schnell, nicht? Oder ich hoffe, dass ich im Augenblick lebe. Und dann merken wir, das ist Unsinn, das ist ja keine Hoffnung. Das sehe ich ja, das ist ja im Augenblick so. Hoffnung kann sich immer nur auf etwas richten, was in der Zukunft ist. Das ist etwas, auf das ich mich ausrichte, was einmal passieren wird und auf das ich festbaue, mit dem ich fest rechne. Denn alles, was in der Zukunft ist, kann ich nicht wissen. Selbst der Wetterbericht ist keine Garantie, ist ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man da die Wolken beobachtet und sagt, die ziehen jetzt da und da lang. Eigentlich hat man ja sogar schon was gesehen, nicht? Und dann berechnet man nur, das wird jetzt da und da irgendwann einmal hier in Lemgo ankommen, die Wolken. Heute Abend, glaube ich, sollen hier Wolken ankommen, auch ohne Regen, bisher noch. Aber das ist dann ja auch keine Hoffnung, nicht? Das ist dann ja wiederum eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der ich mir das ausrechnen kann. Hoffnung ist natürlich etwas, auf das ich selbst keinen Einfluss habe. Da, das ist das, was ich nicht selbst bestimmen kann und das, was noch nicht da ist, also das, was ich noch nicht sehen kann. Aber Hoffnung meint nicht, dass es ein unwahrscheinliches Vermuten ist oder ein Wünschen, das ich gerne möchte, dass es so sein sollte, wie das ja manche Atheisten den Christen vorwerfen und sagen, ja, nun Gott, das ist ja nur eine Illusion. Gott, das ist halt der Wunsch der Menschen, die brauchen halt so etwas. Denen würde ich sogar zustimmen. Ich denke tatsächlich, wir brauchen Gott, da haben die recht. Nur, das heißt nicht, ich brauche Gott so wie eine Krücke und die kommen ohne Gott aus. Die brauchen genauso Gott, nur eben sie leben der Illusion, alleine leben zu können. Aber eben, dass Gott nur eine Vorstellung ist, da merken wir sehr schnell, ich in meinem Leben habe das oft gemerkt, dass diese Illusion aber sehr lebendig ist. Dass ich sehr oft gemerkt habe, dass dieser Gott eingreift in mein Leben, Situationen verändert, wo kein Mensch gedacht hätte, dass die sich verändern würden. Und da merke ich, dieser Gott ist da. Dieser Gott stellt sich zu seinem Wort, zu dem, was er versprochen und verheißen hat. Also da ist die Hoffnung auf das, was wir nicht sehen können, von dem wir aber die innere Gewissheit haben, die Garantie von Gott, dass es eintreffen wird. Und dieser Heilige Geist macht sogar noch mehr. Der Heilige Geist hilft uns, richtig zu sprechen. Ja, weil wir, wenn wir Gott gegenübertreten, ja, eine Ahnung davon haben müssen, was ist eigentlich der Wille Gottes? Denn Gott ist ja nicht für unsere Selbstbefriedigung da, dass wir unsere Wünsche äußern können und dann Gott Ja und Amen dazu sagt. Wie ein Automat, wo ich nur die Knöpfe drücken brauche und dann kommt unten das heraus, was ich gerne haben will. So ja nicht. Sondern hier wird uns deutlich gesagt, dass wir durch den Heiligen Geist geführt werden, in unserem Wollen und auch in unserem Gebet, in dem, was wir tun, wie wir leben in unserem Alltag. Der, und das ist jetzt der Heilige Geist, aber die Herzen erforscht, weiß, dass der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Dieser Heilige Geist weiß also auch, was in uns ist, er kennt unseren inneren Willen, er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt das Zentrum unserer Persönlichkeit, das ist nämlich das Herz. Und er weiß, was der Sinn des Geistes ist, den er verwendet sich für uns. Er weiß auch, woraufhin wir eigentlich zielen sollten, was das Ziel des Geistes in uns ist Und wenn wir zu Gott beten, oder auch wenn wir hier auf der Erde leben, dann wissen wir, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Und der Fürsprecher ist Jesus Christus, aber der Fürsprecher ist auch der Heilige Geist, durch den wir beten und vor Gott kommen können. Und wenn hier von Heiligen die Rede ist, dann sind das nicht die katholischen Heiligen, die nach einer langen Prozedur heilig gesprochen werden, sondern dann sind das diejenigen, die für Gott ausgesondert sind. Und das sind all diejenigen, die sich auf den Anspruch Gottes hin, auf das Wort Gottes hin, auf seine Seite gestellt haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Vers 28, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Erst einmal so weit. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, gerade in dieser Aussage, wie Gott etwas vorher bestimmt. Da lesen wir, dass diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist uns noch relativ verständlich, denn wenn Gott sich auf unsere Seite gestellt hat und wir uns auf die Seite Gottes gestellt haben, Römerbriefs, dass Trübsal, dass das Leben in Trübsal Geduld wirken kann, dass uns das also weiterbringt auf dem Weg mit Gott selbst dann, wenn wir im Augenblick nicht wissen, wie das weitergehen wird. Nach seinem Vorsatz berufen sind wir als Kinder Gottes, und dieses nach seinem Vorsatz bedeutet so viel wie nach seinem Willen oder nach seinem Plan, nach seinem Entschluss, nach seiner Absicht. Und das ist, da sehen wir, Gott beschäftigt sich also mit uns. Er hat nicht irgendwann einmal einen Vorsatz getroffen, sondern er beschäftigt sich immer weiter mit uns und will, dass wir auf dem Weg mit ihm weiter vorankommen. Und dann lesen wir, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Also, wir sind von Gott erkannt worden, so wie wir sind. Mit allen Schwächen und Stärken hat Gott uns geschaffen und auch so erkannt und gesehen. Und nun hat er uns vorherbestimmt, steht hier. Aber in diesem Vers müssen wir noch aufpassen. Wozu hat er uns vorherbestimmt? Was steht hier nämlich? Was steht da in dem Vers? Wozu hat uns Gott vorherbestimmt? Ja. Hier ist nämlich nicht davon die Rede, dass Gott uns vorherbestimmt hat, ob wir verloren gehen oder gerettet werden. Das ist in diesem Vers ja nicht gesagt. Sondern Paulus spricht hier zu den Gläubigen und sagt ihnen, Gott hat eigentlich für euer Leben einen Plan. Er will, dass es so kommt. Er hat euch vorherbestimmt, zum Ebenbild seines Sohnes gleichförmig, also dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wir sagen ja auch manchmal, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und dieser Wille wird in uns durch den Heiligen Geist geweckt. Und genau das ist hiermit gemeint, in diesem Vers. Da wird gesagt, vorherbestimmt, eben die Christen vorherbestimmt, an die er sich ja hier wendet, zum Bilde seines Sohnes oder dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Damit er, eben Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dass wir eben als Christen Jesus Christus ähnlicher werden, schon hier auf der Erde. Das ist das Ziel, was Gott uns auf der Erde gesetzt hat und was sein Wille für uns ist. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Soweit hier finden wir jetzt den Bezug wieder zur Vorherbestimmung, dass Jesus Christus vorherbestimmt hat. Und vorher heißt ja, bevor wir das tun, ist damit gemeint. Bevor die Situation eigentlich da ist, hat Gott geplant und daran gedacht, hat etwas vorbereitet für uns und hat uns berufen. Und berufen, das soll auch wieder für die Christen gelten, die sich jetzt sagen, nun, ich habe keine Begabungen. Da sind doch andere dafür da. Dafür braucht man doch eine besondere Berufung, um beispielsweise als Missionar oder als Evangelist anderen Menschen etwas vom Glauben zu sagen. Nun sicherlich, um das vollzeitig irgendwo in einem Missionszelt oder was weiß ich wo zu tun, sicherlich dazu beruft Gott Menschen ganz besonders. Aber was lesen wir hier? Dass alle diejenigen, die von Gott vorherbestimmt worden sind, dem Sohn, dem Ebenbild seines Sohnes gleichförmig zu werden, dass die auch berufen sind. Dass all diejenigen, für die Gott den Plan gehabt hat, die sollen seinem Bild seines Sohnes ähnlich werden, die sind berufen, in den Dienst Gottes zu treten. Und da braucht es keine extra Stimme vom Himmel, die mich einmal treffen muss, wenn ich in meinem Lehnstuhl zu Hause sitze, sondern diese Berufung ist hier schon ausgesprochen. Wir sind dadurch berufen, dass wir Kinder Gottes geworden sind, uns einzusetzen, uns gebrauchen zu lassen in der Gemeinde, in der Umgebung, in unserer Familie für das Ziel Gottes, um sein Reich auf der Erde auszubreiten. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier nochmal die Zusage, wenn Gott uns gerecht gesprochen hat, wenn Gott uns hier auf der Erde die Sünde weggenommen hat und ein neues Leben gegeben, dann hier auch das Versprechen, das bleibt nicht dabei, sondern dann wird sich Gott auch zu uns stellen und uns in Ewigkeit verherrlichen, zu sich nehmen, wenn wir einmal irdisch hier gestorben sind. Auch wenn wir an dieser Stelle einen Hinweis haben, der sich auf die Gläubigen bezieht und der sich auf das Ebenbild seines Sohnes bezieht, so haben wir doch andere Verse im Neuen Testament, beispielsweise im 1. Petrus 1, Vers 2, die auch noch in diese Richtung sprechen. Da heißt es, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede und so weiter. Also hier lesen wir auch im 1. Petrus 1, Vers 2 von der Vorkenntnis Gottes für unser Leben und für unsere Zukunft. Wir lesen auch weiter in 1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt in dasselbe Bild der Herrlichkeit, wie geschrieben steht. Ja, dann finden wir auch noch weitere Hinweise auf das Vorherbestimmen Gottes. Allerdings die meisten Verse, die wir dazu lesen können, auch im Timotheusbrief, 2. Timotheus 2, Vers 19, wer dort noch weiterlesen will, oder Epheser 1, Vers 6, wo wir den Hinweis finden, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt. All diese Hinweise sprechen immer nur im Positiven davon, dass Gott will, dass die Menschen gerettet werden, dass jeder einzelne von uns gerettet wird und dass da schon ein Vorherwollen, ein Vorherbestimmen ist, ein Vorherziehen dieser Menschen, wo wir gerade in der Argumentation des Paulus auch sagen können, da ist eben kein Werk, da ist kein bisschen, was am Mensch gut ist und wo der Mensch einen Anteil haben kann, um zu Gott zu kommen. Auch durch keine freiwillige Entscheidung, nicht durch etwas, ich überlege mir, ob ich heute zum Glauben kommen will oder morgen oder vielleicht übermorgen, sondern da ist der Ruf Gottes und dann muss ich antworten darauf. So ist Gott also auch derjenige, der sich zu uns stellt, der uns zu sich ruft. Gott ist dadurch verantwortlich, weil er uns anspricht, aber er spricht jeden an. Dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Gott hat dieses Vorherwollen, dieses Vorherbestimmen ein Stück weit auch. Und da will uns Paulus zeigen, es ist gar nichts, was wir dazu beitragen können und tun können. Aber Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Wir finden nirgends eine Vorherbestimmung in der Bibel, dass Gott sagt, der Mensch ist vorherbestimmt, verloren zu gehen. Oder der Mensch ist für die Hölle davor bestimmt. Das gibt es nicht. Wir finden immer nur, wenn von der Vorherbestimmung Gottes die Rede ist, positiv. Menschen sind vorherbestimmt, Menschen sind auserwählt, Menschen sind vorbereitet, um gerettet zu werden. Und dann wollen wir nun zum Schluss dieses Kapitels kommen, in der Aufzählung, die Paulus sagt, wenn wir jetzt wissen, dass Gott auf unserer Seite steht, dass Gott uns auserwählt hat, wir lesen eben im Epheserbrief sogar vor Grundlegung der Welt, dass wir schon in den Gedanken Gottes existiert haben, bevor wir überhaupt geboren wurden, tausende von Jahren vorher. Dass Gott sich da mit uns beschäftigt hat. Dass er jetzt auf unserer Seite steht, sich auf unsere Seite stellt, wo wir nichts ihm zu bringen haben, wo er keinen Vorteil davon hat. Wenn wir das begriffen haben und verstehen, dann können wir auch die Folgerung verstehen, die Paulus hier herauszieht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist keine echte Frage hier. Paulus will jetzt nicht fragen, was sollen wir nun hierzu sagen? Irgendeine Antwort, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Diese Antwort, diese Frage ist eigentlich eine rhetorische Frage und meint so viel wie niemand. Natürlich niemand, denn wer ist größer als Gott? Wer könnte Gott entgegenstehen? Wenn Gott etwas will, dann gibt es keine Macht der Erde und des Himmels, die ihm das verbieten kann und die sich ihm entgegenstellen kann. Wir lesen auch im Psalm 56, Vers 10, denn dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe, dies habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Also hier auch, selbst wenn Feinde auf uns einstürmen, eben im Psalm, dann kann ich wissen, Gott steht auf meiner Seite und ich brauche mich nicht zu fürchten. Denn ich weiß, Gott wird es letztendlich gut machen. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Da ist hier die Frage, nun, wenn Gott das, was ihm am wichtigsten gewesen ist, sein Sohn, den er am meisten geliebt hat, für uns dahingegeben hat, dass wir errettet werden, dann ist es doch unverständlich. Dann ist es unbegreifbar. Dann ist es unmöglich, dass er jetzt sagt, wegen irgendeiner Kleinigkeit, wegen irgendetwas, was schiefläuft auf der Erde, wegen irgendeines Leidens, wegen irgendeines Willens eines Menschen, wegen irgendeiner Sünde, wird er uns dann deshalb fallen lassen? Wenn jemand alles gegeben hat, dann nur noch ein ganz kleines bisschen fehlt, oder eben um dort weiterzukommen, wird er das nun aufs Spiel setzen? Das würde nun heißen, für die Eltern, die ihre Kinder großgezogen haben, sehr viel Energie hineingesetzt haben, für sie gesorgt haben, als sie klein waren, als sie größer waren, sie beraten haben und sie ertragen haben in manchen Fällen auch. Nun sind die Kinder groß und dann kommen sie und ich will nun unbedingt, dass sie zu meinem Geburtstag kommen und dann sagen sie, nun leider, nein, Papa, eben, ich kann zum Geburtstag nicht kommen, da ist etwas Wichtiges anderes. Werde ich dann jetzt sagen, nachdem alles, was ich für sie eingesetzt habe, so wie ich sie liebe, werde ich dann sagen, nun, also jetzt habt ihr mich beleidigt, jetzt werde ich mit euch nicht mehr sprechen, jetzt seid ihr nicht mehr meine Kinder. Es mag einige wenige Eltern geben, die so etwas tun, aber da sehen wir in der Bibel, so ist Gott nicht. Gott hat für uns alles gegeben, viel mehr, als wir für unsere Kinder geben können, wenn dann irgendetwas passiert hier auf der Erde. Gott stellt sich zu uns, da wird uns nichts sein, was uns trennen kann. Wenn Gott uns schon alles gegeben hat, dann wird er uns auch weiter festhalten und führen. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Das sagt Paulus jetzt als Garantie dafür. Eben wer soll die Kinder Gottes anklagen? Da ist der Teufel sicherlich, der das versucht. Und das ist ja auch das, womit Paulus rechnet. Dann sagt er aber, ja, wenn der Teufel uns anklagt, dann wären wir verloren. Aber Gott ist darüber. Gott ist derjenige, der uns gerecht spricht, weil wir ihm vertraut haben. Weil wir unser Leben ihm anvertraut haben. Dann ist da natürlich der Teufel, der Anklage erheben will. Aber Gott hat das Richterwort schon gesprochen und dann ist da keine weitere Anklage mehr möglich. Wir lesen weiter in Vers 34. Wer ist der verdammt? Der verdamme Christus Jesus ist der gestorben, ja noch mehr der auferweckt und der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer will da verdammen? Nun, wer hätte denn das Recht, uns zu verdammen? Ganz genau. Gibt es irgendjemand anders, der das Recht hat, uns zu verdammen? Wir haben ja gelesen am Anfang des Römerbriefes, da gibt es andere Menschen, die uns verdammen wollen. Aber da spricht Gott das Urteil darüber, wenn du über den anderen richtest, dann richtest du damit dich selbst. Ja, und wer wäre noch da? Hat der Teufel das Recht, uns zu verdammen? Nein, das in keinem Fall. Der Teufel hat immer nur das Recht, was Gott ihm zubilligt. Aber er hat nicht das Recht, uns zu verdammen. Er kann uns verführen und versuchen, da und dort zu versuchen. Aber er kann uns nicht verdammen. Und dann steht hier eben, denn welche Kraft könnte es mit Jesus Christus aufnehmen? Mit Jesus Christus, der alles getan hat, der gestorben ist, der auferweckt wurde, der zur Rechten Gottes sitzt, wer könnte es mit ihm aufnehmen? Und wenn Jesus gerecht spricht, wenn Jesus sich für uns verwendet, dann ist da niemand, der uns verdammen kann. Eine große Wahrheit. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Hier sind eine ganze Menge Dinge aufgezählt, die uns beunruhigen können. Einige von uns, das habe ich da und dort schon aus persönlichen Zeugnissen gehört, haben vieles von dem erlebt. Haben erlebt, dass sie verfolgt wurden. Haben Bedrängnis erlebt in ihrem Leben. Haben Angst gehabt. Sind verfolgt worden. Haben vielleicht auch Hungersnot erlebt. Haben nicht gewusst, wie der morgige Tag weitergehen wird. Haben in der Gefahr gestanden oder Christen, die jetzt nicht mehr unter uns sind, oder Christen in anderen Ländern, wie beispielsweise im Sudan oder in Pakistan, sterben für ihren Glauben, auch heute noch. In Sudan, zwar sind immer wieder Berichte, auch in der Zeitung, werden heutzutage Christen gekreuzigt für ihren Glauben. Unvorstellbar, nicht, in unserer Zeit. Aber da sehen wir, all das kann kommen. Und Paulus sagt hier nicht, dass das uns nicht geschehen wird, dass wir davon befreit sind, dass wir wie mit einem Panzer um uns herum durch diese Welt laufen. Aber wir können uns gewiss sein, ganz gleich, was passiert, ganz gleich, in welche Enge wir kommen, in welche Not und in welche Bedrängnis wir hineinkommen, in welche Unannehmlichkeiten wir konfrontiert werden. Ganz egal, was uns Angst machen will von der Zukunft. Angst ist ja etwas, was uns auf die Zukunft blicken lässt. Da sehen wir, irgendwas Gefährliches kommt auf uns zu und wir wissen nicht, wie werden wir diese Situation bewältigen. Und da können wir uns darauf berufen, nichts wird uns von der Liebe Gottes scheiden. Die Liebe Gottes ist bei uns, egal wie es uns geht, egal was wir tun in unserem Leben, egal wie wir von außen bedrängt werden. Und wenn die Liebe Gottes bei uns ist, dann ist eben auch dieser Partner, von dem ich im Titel gesprochen habe, bei uns, der uns umfängt, der uns all das geben will, was wir wirklich brauchen, was wir bedürfen, auch in dieser Situation. Sie haben vielleicht von Corrie ten Boom gelesen oder gehört, die ja dieses Beispiel erwähnt, was ihr Vater ihr gesagt hatte, wo sie sich gefragt hat, werde ich alle Herausforderungen meines Lebens bewältigen können? Und dann sagt er, nun, wenn ich dich mit dem Zug fortfahren lasse, wann gebe ich dir die Fahrkarte? Und dann sagt sie darauf, naja, auf dem Bahnhof, bevor ich losfahre. Dann sagt sie genauso, sagt er zu ihr, genauso ist das mit Gott. Gott gibt uns nicht 10 Jahre vorher, bevor wir in einer schweren Situation sind, die Kraft dafür, die zu durchstehen. Sondern er gibt uns genau gerade, bevor wir da stehen, oder wenn wir drin sind, dann gibt er uns die Kraft, da zu bestehen. Dann versorgt er uns mit seiner Liebe, das damit fertig zu werden. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das ist ein Wort aus Psalm 44, Vers 23, wo steht, ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag, als Schlachtvieh werden wir angerechnet. Oder im 1. Korinther 15, Vers 30 schreibt Paulus, warum sind wir jede Stunde in Gefahr? Damals war das noch viel mehr als heute. Paulus hat oft gerade noch sein Leben von Gott geschenkt bekommen und schließlich ist er ja auch als Märtyrer in Rom für seinen Glauben gestorben. Aber wir wissen, selbst wenn das Schlimmste passieren würde, dann ist trotzdem noch die Liebe Gottes, von der uns nichts trennen kann. Wie schnell ist es, dass Menschen uns aufgeben? Dass es sogar sein kann, dass Ehepartner uns aufgeben. Die sagen, die Situation ist zu schwer. Nein, mit dir kann ich es nicht mehr aushalten. Und die sich dann trennen voneinander. Oder die zwar äußerlich noch zusammenleben, aber innerlich sich gegenseitig schon aufgegeben haben, ignoriert haben, verachtet haben, aneinander vorbeigehen. Das kann unter Menschen passieren. Es ist traurig, wenn es passiert. Und noch schlimmer, wenn es unter Christen passiert. Aber hier steht, selbst wenn uns alle Menschen aufgeben, selbst wenn wir das als ganz natürlich erachten würden, dass jemand, der so verletzt wird, wie Gott durch uns aufgibt, da ist Jesus Christus, der steht zu uns und der bleibt bei uns, ganz gleich, was passiert. Ein solcher liebender Partner, der uns so versteht, den werden wir auf der Erde nie finden können, weil niemand solche Liebe, niemand solche Geduld, niemand solches Verständnis und niemand solche Kenntnis von uns hat. Denn auch unser Partner, mit dem wir leben, der sieht uns ja aus anderen Augen, als wir uns selbst sehen. Und wir selbst machen uns sogar manchmal etwas vor über uns. Und Gott kennt uns noch besser, als wir uns selbst kennen. Und deshalb kann er für uns sorgen. Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas, ein Geschöpf, wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Also, da ist nicht der Tod. Viele von uns wissen nicht, ob sie das nächste Jahr noch erleben werden. Alle wissen es nicht. Alle eigentlich. Aber umso älter man wird, umso höher könnte man ja sagen, ist die Wahrscheinlichkeit. Nun, irgendwann ist das irdische Leben vorbei. Aber da ist kein Tod. Da ist keine Krankheit, die uns trennen kann von der Liebe Gottes. Gott wird bei uns sein. Ich habe das erlebt in einem Geriatriespital, in dem ich in der Schweiz gearbeitet habe, wo ich erlebt habe, wie auch Menschen, die im Glauben gestanden haben, gestorben sind. Und sie sind gestorben in der inneren Festigkeit und Sicherheit, Gott ist bei mir. Ich werde in den Himmel gehen. Und das ist etwas Beeindruckendes. Das ist etwas, ja, wo man sagen kann, das ist nicht menschlich, das ist übermenschlich, das kann uns Gott nur geben, solche Stärke. Aber auch das Leben kann uns nicht abhalten von der Liebe Gottes. Wie viele Dinge in unserem Leben wollen uns abhalten von der Liebe Gottes? Wie oft ist es das Wichtige, was uns von dem Wichtigsten abhält, nämlich der Beziehung zu Gott und dem Gehorsam zu Gott? Da gibt es so viele wichtige Aufgaben, so vieles, was erledigt werden muss. Da muss das Haus geputzt werden, da müssen die Kartoffeln gesetzt werden, da muss ich nur unbedingt diesen oder jenen Brief schreiben, da muss ich vielleicht unbedingt diesen Fernsehfilm sehen oder die Zeitung lesen, unbedingt das tun, weil es doch wichtig ist. Und es gibt viele Sachen, die tatsächlich wichtig sind. Aber erinnern wir uns daran, lassen wir uns nicht von dem Wichtigen, durch das Wichtige vom Wichtigsten abhalten, sondern immer darauf achten, dass wir die Priorität richtig setzen. Das heißt nicht, dass wir die Sachen als unwichtig betrachten, die sind wichtig. Aber wir müssen das Wichtigste an erste Stelle stellen dabei. Auch das Leben sollte uns nicht davon abhalten können. Nicht der Tod, nicht das Leben. Weder Engel noch Gewalten. Engel, das sind jetzt himmlische Mächte mit gemeint. Es ist, selbst wenn die Engel, Paulus sagt ja, selbst wenn ein Engel kommen würde, würde euch ein anderes Evangelium predigen, als ich euch gesagt habe, dann glaubt ihm nicht. Also hier, selbst wenn irgendwelche übernatürlichen Dinge geschehen, dann können wir trotzdem uns an Jesus Christus festhalten, die können uns nichts anhaben. Auch keine dämonischen Mächte oder so etwas können uns was anhaben. Und auch keine Gewalten. Gewalten, da ist hiermit gemeint die irdischen Mächte dieser Welt. Die Staaten, die Regierungshäupter, die Polizei, die vielleicht, wie das einige gelebt haben, in Russland sehr hart sein können, die Menschen sehr bedrängen können. Aber auch hier wird gesagt, die haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott in seiner Liebe, da kann uns nichts trennen. Weder das Gegenwärtige noch das Zukünftige, weder das, wo wir im Moment leiden, oder die Gedanken, die wir uns über die Zukunft machen, und auch die Mächte nicht. Weder Hohes noch Tiefes, damit war damals gemeint, da hatte man eben an die Astrologie gedacht, eben je nachdem, wie die Sterne stehen, eben ob sie hoch am Himmel stehen, die Sterne, oder eben flach sind, hatte man damit gemeint. Und da ist auch gesagt, auch die Sterne können uns nicht beeinflussen. Wie manche Leute ja sagen, ja, das ist halt mein Schicksal, nicht? Ich bin so geboren als so und so Sternbild, ich muss so sein. Nicht? Das ist nicht so. Nein, Gott ist die Kraft darüber. Gott kann unser Leben verändern, auch wenn wir jetzt meinetwegen Fische oder Bären oder Jungfrauen oder sonst irgendwas sind. Nicht? Da kann uns Gott vollkommen verändern. Da sind wir nicht durch beeinflusst. Da ist die Kraft Gottes, die darüber ist. Das will uns hier Paulus auch sagen. Wir sind davon befreit in der Liebe Gottes. Und kein Geschöpf kann uns scheiden. Und damit fasst Paulus alles zusammen. Weil Gott der Schöpfer ist, steht Gott über allem. Und nichts aus dieser Schöpfung kann sich über ihn stellen und seinen Willen entgegentreten. Wenn wir uns auf die Seite Jesu Christi gestellt haben, wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben, ist da ganz und gar nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Wir sind immer von den Armen Gottes umfangen. Die Hand Gottes ist unter uns. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand, nicht? Wie es heißt. Gott ist immer da. Aber wir müssen die Konsequenz gezogen haben. Wir müssen uns auf die Seite Gottes gestellt haben. Wir müssen erkannt haben, dass wir in unserem Leben eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe ja davon gesprochen, in dem Vergleich der Eheschließung, nicht? Das Ja-Wort, was dort gegeben werden muss, ja oder nein. Wir haben gesehen, dass das aber auch nichts ist, was wir uns zugutehalten können. Wir sind nicht besser als diejenigen, die nicht glauben. Aber wir haben auf dieses Angebot Gottes, auf das, was Gott alles getan hat, und er hat alles getan, haben wir uns ansprechen lassen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns und Jesus wohnt in uns. Gott ist auf unserer Seite und hat uns eigentlich schon alles geschenkt mit seinem Sohn. Das Teuerste, das Beste, was überhaupt möglich ist. Und weil er uns alles geschenkt hat, können wir sicher sein, er wird nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit uns fallen lassen. Und selbst wenn sich alles gegen uns verschwören würde, die Mächte dieser Welt, die Dämonen in der unsichtbaren Welt, alle Menschen, die wir lieben und schätzen, selbst wenn wir krank werden, so wie Hiob am Boden lag, selbst wenn wir sterben müssen, selbst wenn uns versucht, vieles abzulenken in dieser Welt, dann wissen wir, die Liebe Gottes ist da und wir können das alles überwinden. Wir können uns von der Ablenkung dieser Welt lossagen und zurück versuchen, uns zu konzentrieren auf Gott. Wenn wir Todesangst haben, weil wir beim Sterben sind, wissen wir, Gott ist da und wir können innere Ruhe und Kraft bekommen. Wenn wir von außen angefochten werden und uns Menschen, wie beispielsweise im Sudan oder früher in Russland, einsperren wollen, dann wissen wir auch, Gott ist da. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist, denke ich, etwas, was wir als Trost mitnehmen können. Aber lassen wir uns herausfordern. Haben wir diese Entscheidung getroffen? Haben wir das Ja-Wort zu Jesus Christus gesagt? Oder stehen wir stumm vor dem Traualtar und lassen die Stunde vorbeigehen, in der wir das können? Und lassen wir uns nichts anschreiben, fühlen wir uns nicht besser, weil wir Gottes Kinder geworden sind. Alles, aber auch wirklich alles, selbst unser Ja-Wort zu Gott, ist das Werk Gottes. Wir sind ganz auf ihn geworfen. Und wenn Gott sich zu uns stellt, lassen wir uns überlegen, lassen wir uns durch irgendwas abhalten, in die Nähe Gottes zu treten. Ist da irgendwas, was wir zulassen, dass es uns von Gott trennt? Wo Gott in unserer Nähe sein will, aber wir uns durch Ängste über die Zukunft, durch Leiden in der Gegenwart, durch Krankheit oder durch die Zukunft sorgen über Tod und Zukunft oder irgendwelche anderen Menschen, die uns verletzt haben. Lassen wir uns da von Gott trennen und dann sollen wir uns sicher sein, Gott will uns die Kraft geben, das zu überwinden. Gott will uns in seiner Nähe haben. Jetzt ist es an uns, da auch zuzusagen und das in Anspruch zu nehmen. Amen.